Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die militärische Spezialoperation in der Ukraine, die als Krieg zu bezeichnen in Russland verboten ist, was selbst einem Orwell ziemlich merkwürdig vorgekommen wäre, hat mit erstaunlicher Wucht die geistigen Wurzeln Russlands offenbart. Das schreibt der russische Schriftsteller Viktor Jerofejew in einem weit gespannten, traurigen und sehr erhellenden Essay für die Zeit. Jerofejew holt weit aus. Er beschreibt russische Mythen, Märchen und Geschichten und sucht nach Erklärungen, warum die russische Bevölkerung weitgehend ungerührt ihrem Alltag nachgeht, während ihr Präsident ein Nachbarland mit einem blutigen Krieg überziehen lässt. Russland habe, so Jerofejew, immer einen unumschränkten Herrscher gekannt, aber nie einen wirklichen Staat. Nur der Zar selbst sei frei in seinen Handlungen gewesen und das setze sich fort. Wer etwa die große russische Kultur preise und versuche, Russland immer noch anhand von Puschkin, Tschechow, Kandinsky und Strawinsky zu beurteilen, begehe großen Selbstbetrug, denn sie seien nichts als schöne Auswüchse. Und die Moskauer heute verscheuchten mehrheitlich jeden Gedanken an Kriegsereignisse wie lästige Fliegen, meint Jerofejew in der Zeit und weiter. Moment mal, sagen sie, der Westen hat mit seinen extrem harten, unerhörten Sanktionen den Russen ein schweres Alltagsleben beschert. Die Preise steigen, Zucker wird zu Mangelware, Auslandsreisen werden eingeschränkt, aber dem einfachen Volk ist das vollkommen wurscht. Es setzt im Frühling Kartoffeln und Kohl, pflanzt Tomaten und Gurken. Die Mehrheit hat sowieso keinen Reisepass, die Mehrheit hatte überhaupt noch nie Dollars oder Euros in der Hand. Das russische Volk, auf Langmut getrimmt, glaubt an seine Einmaligkeit. Im Unterbewusstsein schlummert die Idee von Moskau als drittem Rom. Den beunruhigenden Text des Schriftstellers Viktor Jerofejew finden Sie in der Zeit. Manchen Satz werden Sie zweimal lesen müssen, aber Jerofejew erklärt den Langmut der russischen Bevölkerung mit dem Despoten eben tief aus der Geschichte heraus und nicht allein durch Putins gleichgeschaltete Propagandamacht. Sophie Kobel schreibt in der Süddeutschen Zeitung über ihre Generation junger Erwachsener, die plötzlich unsanft aufgewacht sei, für die Frieden ein Raum gewesen sei, durch den man sich so selbstverständlich bewegte wie die Fische im Wasser. Sie wurden in ihn hineingeboren und würden aller Voraussicht nach auch in ihm sterben. Es war ein Glaube, den man nicht einmal aussprechen musste. Bei den Protesten auf dem Maidan oder dem Überfall auf die Krim war diese sehr junge Generation noch kaum politisch, meint Kobel. Jetzt kann sie sich sogar eine militärische Ausbildung begleitend zu Studium, Lehre oder Beruf vorstellen. Jede Wette, vor einem halben Jahr noch hätte man ihren Kommentar bestimmt als Hirngespinst abgetan und nicht gedruckt. Paul Ingendey, deutlich älter als die Süddeutsche Zeitung-Kollegin, hat in einigen Büchern gelesen, in denen schon vor vielen Jahren stand, dass Putin der europäischen Nachkriegsordnung ein Ende gesetzt habe. Katja Petrovskaja und Juri Andruchowitsch schrieben davon, der frühere tschechische Außenminister Karel Schwarzenberg sprach davon und erntete bestenfalls höfliches Schweigen. Und nun? Die Formel Wandel durch Handel ist so jedenfalls nicht mehr zu gebrauchen und Frieden schaffen ohne Waffen sei ein mittelmäßiger Reim, keine erfolgsversprechende Lösung, wenn die Gegenseite ohne Moral agiert, so Ingendey in der Frankfurter Allgemeinen. Und weiter, vielleicht ist von den Deutschen jetzt gefordert, sich nicht mit ihrer eigenen Befindlichkeit zu beschäftigen, sondern sich einzufühlen in Menschen, deren Familien, Lebensgrundlagen und Zukunftschancen gerade vernichtet werden. Wir sind durch alles, was wir jetzt tun und damals nicht getan haben, an ihrem Schicksal beteiligt.